SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zu Platz 1 und zu Christian Krachts neuem Roman Eurotrash, der im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen ist. Und kaum war das Buch erschienen, gab es die kontroversesten Meinungen zu dem Roman. Christian Kracht hat es also wieder mal geschafft, dass über sein neues Buch diskutiert wird. Aber jetzt wollen wir erstmal klären, worum es in Eurotrash geht. Also, und mit diesem Wörtchen haben wir auch schon einen wichtigen Anknüpfungspunkt. Denn der Roman scheint eine Art Fortsetzung von Krachts Roman Faserland zu sein. Wiebke Poromka, auf welche Weise knüpft der Autor denn an seinen Debütroman an?
Ja, Sie haben es schon gesagt, vor allen Dingen erstmal durch dieses berühmte Also, mit dem auch Faserland losgeht. Ich wollte noch vorab eine Sache sagen, die ich total interessant finde, jetzt auch in dieser Zusammenstellung. Wenn man so nachträglich auf Listen guckt, dann fangen die ja so an zu sprechen oder es stellen sich Verbindungen her. Wir haben das ja jetzt schon die ganze Zeit auch immer gemacht zwischen den Büchern, über die wir bisher gesprochen haben. Und bei Christian Kracht scheint sich das bei mir nochmal so zu bündeln. Also wir haben hier auch nochmal das Spiel mit der Autofiktion. Wir haben die Gespenster, die Untoten der Vergangenheit, die nicht gebannt werden können. Und wir haben mit Christian Kracht ja wiederum auch einen Autor, dessen Karriere man so ein bisschen parallel setzen kann mit der von Judith Herrmann. Der ist auch in den 1990er Jahren schlagartig bekannt geworden durch sein Debüt. Der ist auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, die vielleicht gar nicht unbedingt seine Bücher kennen, einfach als Autorengestalt. Und man hat das Gefühl, die Kritik arbeitet sich immer noch an seinem Debüt ab. Und er wird genauso wie Judith Herrmann auch immer so ein bisschen gleichgesetzt mit seinen Figuren. In diesem Gepäck nimmt es dieser Roman, der neue von ihm, Eurotrash, auf und dreht gleich eben in den ersten Sätzen diese Autofiktionsschraube noch ein Stück weiter. Da sagt der Erzähler nämlich, also, sagt er als allererstes, und dann sagt er, seine Mutter habe ihn angerufen, er müsse unbedingt nach Zürich kommen, das hätte ihm wahnsinniges Unwohlsein über so ein verlängertes Wochenende beschert, er habe an Verstopfung gelitten. Und dann sagt er, dass er vor einem, also er, der Erzähler, vor einem guten Vierteljahrhundert einen Roman geschrieben habe, Faserland, er wüsste jetzt aber gar nicht mehr, wie er auf den Titel gekommen sei, und es hätte dann auf dem Zürichsee geendet und das sei traumatisch gewesen. Jetzt sind wir so ein bisschen wieder wie bei Sylvie Schenk in dieser Verschmelzung der Ebenen. Er macht den Erzähler dieses neuen Romans im Grunde zum Autor eines Romans, den es tatsächlich gegeben hat für 25 Jahren. Und was er nun macht, ist, dass er vom Faserland ins Mutterland kommt und einen im doppelten Sinne fantastischen Roadtrip unternehmen lässt. Diesen Sohn, diesen Christian Kracht, wie eben die Erzählerfigur heißt, mit einer tablettensüchtigen, alkoholsüchtigen Mutter, übrigens eine der wirklich grandiosesten Mutterfiguren, die ich in der Vergangenheit gelesen habe. Und die wollen mit diesen Gespenstern der Vergangenheit aufräumen, also mit den NS-Verstrickungen der Familie, mit diesem ganzen Reichtum, durch den probiert worden ist, so eine spiegelglatte Fassade zu legen, zu bauen über die Vergangenheit.
Und wie sich das anhört, das werden wir jetzt gleich erleben, und zwar in einer kleinen Lesung. Da muss ich einschreiten, damit wir nicht alles schon verraten. Interessant ist ja auch ganz nebenbei bemerkt, man weiß nie so genau, wie man die Romane von Christian Kracht ausspricht. Faserland oder Faserland oder Eurotrash oder doch Eurotrash. Das ist vielleicht auch bewusst offen gehalten. So oder so, wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Buch und es liest Johannes Wördemann.
Ich lebte in der Vergangenheit, in den letzten 25, 35 Jahren, die sich ebenfalls so anfühlen, als seien sie nicht nur geschehen, sondern ewig präsent. Die Vergangenheit war immer viel realer und elastischer und präsenter als das Jetzt. Ich lebte in Filmen und ich lebte in den Kinos. Ich schlief in den Kinos und die Kinos wurden geschlossen oder hinaus in die Einkaufszentren, in den Einzugsgebieten der Stadt verlagert, die man begonnen hatte, Agglomerationen zu nennen. Dort, wo die Kinos gewesen waren, zogen Boutiquen ein, die Mäntel und Handtaschen und Schuhe verkauften, die niemand brauchte oder schön fand. Außer meiner Mutter. Sachen von Loro Piana etwa, oder karierte, wattierte Jacketts von Ferragamo oder Halbschuhe von Tod's. Die noch eingeschweißten Waren, die Pullover und Strickjacken und Decken und Buntfaltenhosen, die meine Mutter in diesen Boutiquen gekauft hatte, waren in die Schränke ihrer Wohnung gewandert, wurden gestapelt und verwahrt und sozusagen archiviert. Und nie wieder angesehen lagen sie neben den dutzenden Hermes-Handtaschen und den tatsächlich Hunderten von Ferragamo-Schuhen, die nie getragen wurden. Diejenigen Pelze, Zobel und Silberfuchs und dergleichen, die nicht von der Haushälterin gestohlen worden waren, wurden auf die 5 Lager verteilt, die meine Mutter in Zürich unterhielt, da es sich nicht mehr schickte, Pelze zu tragen, man sie aber auch nicht wegwerfen konnte, wie man ja überhaupt nichts wegwerfen konnte, da alles eine Geschichte hatte. Selbst die niemals ausgepackten Kleidungsstücke, die man habe kaufen müssen aus einem Zwang heraus, waren ein Teil der Geschichte, waren ein Teil des Zwangs gewesen, der aus den Erfahrungen des Krieges und der Nachkriegsjahre heraus ausgelebt wurde. Es war, als ob die Geschichte sich selbst ihrer eigenen Fetische herbeimaterialisiert hatte, die dann in der halbdunklen Sicherheit des Schranks meiner Mutter verschwanden. Verzauberte Objekte waren das geworden, deren Sinn für immer verloren gegangen war. Was hatte meine Mutter wohl gesehen als kleines Kind in den letzten Kriegsjahren? Hatte sie gesehen, wie man diese Türe aufgehängt hatte? An Laternenpfählen, ein Pappschild um den Hals? Hatte sie gesehen, wie Körperteile aus den zerbombten Häusern hingen, deren Fronten wie Puppenhäuser nach vorne hin offen standen? Hatte sie fehlende Wände gesehen? Hatte sie in diese überdimensionalen Puppenstuben hineingesehen? Hatte sie diese zerquetschten, von Fliegen und Maden besetzten Gliedmaßen gesehen, abgerissen von der Wucht der Bombenexplosionen? Hatte sie geschmolzene Leiber gesehen und hingeschmetterte Menschenteile? Westwärts ziehende Flüchtlingsströme, die von tief fliegenden Kampfflugzeugen mit dem Bordmaschinengewehr zersägt. Brennende Scheunen, brennende Weizenfelder, brennende Kirchen. Was hatte sie nur mit eigenen Augen sehen müssen in der versehrten Wüstenei ihrer Kindheit?
Johannes Woidemann las aus Eurotrash von Christian Kracht, erschienen bei Kiwi, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Mai. Die Lesepassage verweist ja auf den Kern des Romans, auf das Verhältnis zur Mutter des Erzählers, das mit vielen Fragezeichen versehen ist. Die beiden fahren durch die Schweiz, wir haben es gerade eben schon gehört, und besuchen Orte, die ihnen auf unterschiedliche Weise wichtig waren. Frau Striegel, wie wird diese Reise die beiden denn verändern?
Naja, der Sohn wird seiner Mutter näher kommen. Er wird sie zwar immer noch als boshafte und bösartige alte Frau sehen, aber er wird auch verstehen, was ihr fehlt. Sie ist natürlich eine einsame Frau, eine, die mit ihrer eigenen Geschichte nicht zu Rande gekommen ist, vor allem auch mit ihrer Kindheitsgeschichte. Und er selbst, ja, also er ist ein unglaublich egozentrischer Sohn, einer, der eigentlich nicht sich vorstellen kann, was mit dieser Frau los ist, dem auch ekelt vor ihren körperlichen Gebrechen. Und da ist doch auch eine Annäherung, eine Überwindung, eine Empathie möglich am Ende der Geschichte. Wir sind ja jetzt wieder in einer dekadenten Szenerie. Also es ist sozusagen das furchterregende Antlitz der Dekadenz, das man hier zu Gesicht bekommt. Alles, was mit Geld zu tun hat, ist etwas sehr Obszönes in diesem Zusammenhang. Deswegen machen sich die beiden auch daran, Geld zu verschenken. Das ist eben auch eine obszöne Geste, zumal in der Schweiz. Die Mutter wünscht sich eigentlich, nach Afrika zu fahren, aber sie kommen nach Gstaad und das ist nicht das, was sie sich wünscht. Sie hasst eigentlich die Berge. Es gibt einen Satz, denn alles, was nicht ins Bewusstsein steigt, kommt als Schicksal zurück. Dieser ernste Hintergrund, also die Nazi-Vergangenheit, die Schuldfrage, die auf dieser Familie lastet, das begleitet natürlich uns auf dieser Reise und gleichzeitig ist das wahnsinnig lustig. Also die Mutter ist eben eine, die sich jetzt vulgär ausgedrückt buchstäblich nicht scheißt. Die führt sich also ganz ungeniert auf und überrascht noch ihren Sohn, der sich eigentlich für einen Bürgerschreck hält, überrascht den Sohn, weil sie eigentlich viel wilder und viel ungebärdiger ist, als er sich benehmen würde. Ich bin überhaupt keine Kracht-Expertin. Ich kenne mich auch mit diesen ganzen Markennamen nicht aus. Also gerade die Armeestaschen, die kenne ich noch. Aber sonst ist das für mich eine fremde Welt. Aber ich finde, es ist wirklich sehr schön, wie er diese niedrige Ebene, auch die körperliche Ebene, diese Verfallserscheinung der Mutter, wie er das mit den großen Fragen nach der Schuld und auch nach kindlicher Einsamkeit verknüpft und mit wirklich lustigen, komischen Szenen. Das passiert oft im selben Satz, dass es einen reißt und sagt, das ist ja eigentlich auch lustig. Also es ist eine irrwitzige Geschichte, die für mich nichts Beliebiges hat, sondern eine Geschichte, die einer inneren Dringlichkeit entspricht.
An einer Stelle sagt die Mutter, erzähl mir doch was. Und der Erzähler antwortet mit der Frage, Wahrheit oder Fiktion? Der Roman lebt vom, sagen wir mal, dauerironischen Spiel mit Realem und Erfundenem. Da sind wir dann schon vielleicht wieder bei Silvi Schenk, aber hier wird das ganz anders gelöst. Ständig fragt man sich, was ist noch Autofiktion, was ist schon bittere historische Wahrheit? Man kann ja dann tatsächlich auch ins Internet gehen und einiges mal herausfinden über den Vater des Autors. Und da wird man auch Parallelen finden. Christoph Schröder, wird denn klar, warum Krach dieses Spiel betreibt?
Ich muss jetzt ehrlich gestehen, dass ich mich das halt nicht ständig frage. Ich habe ein Problem mit Christian Kracht. Ich lese ihn wahnsinnig gerne. Und ich glaube, ich habe auch fast alle seine Bücher gelesen. Und werde dann im Nachhinein eigentlich auf die Überzeugung gebracht, wenn ich das lese, was die Kritikerkolleginnen und Kollegen über die Bücher schreiben, welcher wahnwitzige, bombastische, theoretische Ballast da draufgepackt wird über Autofiktion, Metafiktion und so weiter, zu der Überzeugung gebracht, dass ich die Bücher offensichtlich nicht verstanden habe. Weil ich finde Christian Kracht nicht so kompliziert, wie er gemacht wird. Das Resultat dieser Erkenntnis ist, dass ich ihn auch nicht so wahnwitzig bedeutend finde, wie er auch oft gemacht wird. Ich finde ihn sehr amüsant. In diesem Buch gibt es dann tatsächlich, Sie haben es angesprochen, diese Vaterfigur, und die finde ich dann wirklich schon sehr wichtig. Und das, finde ich, ist ein großartiges Porträt im Buch dieses Vaters. Sie haben es gesagt, man kann nachlesen, wer Christian Kracht Senior war, nämlich die rechte Hand von Axel Springer, der Springer geholfen hat, diesen Verlag, dieses Medienimperium aufzubauen, dann in Ungnade gefallen ist und dann in die Schweiz gezogen ist und sich dort ein Schloss gekauft hat und diverse andere Immobilien an den besten Plätzen auf der Welt und in Europa. Aber da kann man sich ja tatsächlich fragen, warum wird diese Figur so dargestellt wie ein Kleinbürger, der immer so akkurat gefaltete 20-Franken-Scheine in der Tasche hat. Wenn er jemandem die Hand gibt, drückt er dann unauffällig so einen 20-Franken-Schein dem in die Hand und der gerne so ein englischer Dandy wäre, der aber die Codes nicht kennt und sich deswegen immer als Parvenu eigentlich entlarvt. Da kann man sich natürlich schon fragen, warum wird dieser Vater so dargestellt? Natürlich wird er so dargestellt, um die Mutter zu nobilitieren, weil das ja ein Mutterbuch ist. Ja, also, und da glaube ich, greift die Frage, was ist Fiktion, was ist tatsächlich nachlesbar, was ist erfunden, das greift da möglicherweise schon. Aber ansonsten muss ich sagen, dass ich dieses Buch einfach gerne gelesen habe, mit Vergnügen gelesen habe. A, als ein Roadmovie zwar ja ziemlich skurriler, auch ziemlich kaputter Figuren und B, als eine ziemlich harsche Abrechnung mit einer Familiengeschichte, die auch vor der Erzählerfigur selbst nicht halt macht.
Und diese Passagen, die wir jetzt gerade darüber gehört haben, die haben ja auf den ersten Blick sowas ganz ungelenk Rührseliges und das passiert in diesem Roman auch immer wieder. Und was Christian Kracht da macht, und das finde ich wirklich den tollen Dreh an dem Roman, dass er gleichzeitig, also er probiert eine Aufarbeitung und gleichzeitig persifliert er sie auch, weil er sie sozusagen auch als Klischee entlarvt. Und ich glaube, dass das gar nicht einfach zynisch gemeint ist, sondern das ist die Tragik, in der sich diese Figur, wenn wir mal bei der Figur bleiben, bewegt, dass eben außer einer Persiflage ihm keine Mittel zur Verfügung stehen. Deswegen finde ich diese Ironie, mit der er immer beschrieben wird, gar nicht so richtig passend, weil eine Ironie für mich was Abgebrühteres hat. Mir kam das hier tatsächlich ganz verletzlich vor.
Eurotrash, der neue Roman von Christian Kracht, ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen und steht im Mai auf Platz 1 der SWR-Bestenliste und ist, das sei nicht verschwiegen, genauso wie der Roman von Judith Herrmann, über den wir gesprochen haben, für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Die Bestenliste gibt es selbstverständlich auch in voller Länge, etwa zum Nachlesen im Internet, auf unserer Homepage swr2.de, im gut sortierten Buchhandel und in vielen Stadtbibliotheken liegen wie immer die Flyer mit zahlreichen Informationen zu den insgesamt 10 Büchern der jeweils aktuellen Bestenliste aus. Aus der Jury haben heute diskutiert Wiebke Poromka, Daniela Striegel und Christoph Schröder. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Johannes Wördemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.